Überraschung. Ja, ihr seht richtig, auch dieser Podcast kommt dieses Mal an einem Sonntag. Das hat den einfachen Grund, weil wir euch gerne auch mal das Retro-Format, die Olla je Dollar, nachbringen wollen. Und es geht halt um die PlayStation. Und ich finde, sowas hat schon was in den offenen Feed verloren und soll mal so ein kleines Leckerli sein für alle, die gerne auch noch mal ein kleines Abo abschließen wollen. Ihr könnt nämlich immer noch 30 Tage auf Steady testen oder halt 7 Tage auf Patreon und euch mal durch unseren gesamten Backkatalog durchhören. Alle Links dazu findet ihr natürlich auf nerdpodcast.de. Aber nun viel Spaß mit einer neuen Folge Je Olla Je Dollar mit Matthias und Christian für die PlayStation.
Wir sind bei Je Olla Je Dollar, deinem Podcast bei nerdpodcast.de, wo wir über alte Retro-Spiele quatschen. Wir, das bin ich und der Matthias, a.k.a. Preeny. Hallo, ja. Preeny, grüß dich.
Hallo, wir könnten auch über neue Retro-Games quatschen, rein theoretisch.
Tatsächlich, die richtige Formulierung wäre ja sowieso, wir reden über Vintage-Games.
Ach ja, okay. Wer hat das definiert?
Na, die
Retro-Polizei oder was?
Ja, genau. Nee, aber die Definition von Retro ist ja eher, etwas Neues zu schaffen, was den Look etwas Alten imitiert.
Okay, aber das heißt, ich werde jetzt nicht anfangen, es Vintage zu nennen, aber es ist schön, dass du, dass du da so reingetaucht bist. Da muss ich an eine Kraftklub-Zeile denken, wo sie singen, ja. Die Jacke oder nee, die Brille ist nicht Vintage, die ist Retro oder irgendwie sowas, glaube ich. Keine Ahnung.
Ja, das passt aber genau. Das ist genau das, sie sagen dann quasi genau das, was damit gemeint ist.
Okay, das heißt, wir machen jetzt einen Vintage-Podcast. Ich finde, das klingt auch viel gediegener, weißt du, wenn man sagt, wir sind jetzt ein Vintage-Podcast.
Ich habe, ja, tatsächlich klingt das ziemlich cool. Wir hatten auch die Diskussion, ob es dann der Vintage-Place gewesen wäre.
Mega, ja.
Aber, das scheitert schon daran, dass 90% der Leute wahrscheinlich nicht wissen, wie man Vintage richtig schreibt.
Wow, weißt du, das ist gut, dass man in den ersten 1,5 Minuten direkt mal die Intelligenz unserer Zuhörer jetzt hier in Frage stellt. Aber ich finde, wenn du dir jetzt auch losgehst und du kaufst dir die Taito Vintage Collection, ja, das klingt wie was, das man mit einem guten Glas Wein bei Kerzenlicht genießen sollte, weißt du, irgendwie.
Ja, und das müsste einen Pappschuber haben, der mit Goldprägedruck vorne
mit
drauf
Goldprägedruck.
Ist.
Goldprägedruck? Okay.
Ja, dann so Vintage-Collection.
Dann müsstest du ja aber eigentlich auch Captain Vintage heißen.
Und das stimmt.
Captain Vintage klingt wie irgendjemand, der so dann als Charakter auftritt bei irgendwie, wie heißt diese Show? Bares für Rares oder sowas.
Ja, ich setze mir dann auch so eine Nickelbrille auf. Ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Nickelbrille und so ein Spitzbart.
Ich dachte, du sagst mir gerade, dass du denkst, der heißt Nickelbrille, weißt du, so wie so ein Transformer, weißt du, so einen beschreibenden Namen. Das ist Nickelbrille Schnurrbart. Das klingt wie so ein Cartoon-Charakter, keine Ahnung.
Wir derailen schon wieder.
Wieso schon wieder? Ich weiß nicht, was du meinst. Wir haben noch nie derailed, also.
Das stimmt allerdings auch wieder. Also, wir sind im Videospiele-Alphabet angekommen. Diesmal.
Ja.
Nachdem wir das letzte Mal O wie die Oha-Spiele hatten.
Ach stimmt, ja.
Da unsere Zuhörer sehr schlau sind, wissen sie, dass nach dem O das P kommt.
Mhm.
Jetzt ist es nicht, wie meine Frau vermutet hat, Max Payne, über den wir sprechen werden, sondern ich bin der Ansicht, wir sprechen über eine der größten Konsolenstarts aller Zeiten, und zwar über die erste PlayStation.
AKA die PSX, AKA die PS1, AKA die PlayStation.
Ja,
nachdem wir nicht,
mega.
Also wer von euch, genau wie ich auf Pokémon gehofft hat, der Chris, der war, als Pokémon erschienen ist, in einem Alter, wo es viel zu cool war, Pokémon zu spielen. Und darum ist der Chris leider unbewandt, was Pokémon angeht. Es tut mir leid für alle, die auf Pokémon gehofft haben. Ich bin im Geiste mit euch, ja.
Noch dazu wäre es, aber wenn man ganz ehrlich ist, wäre es total cool gewesen, mit dir einen Pokémon-Podcast zu machen.
Ja.
Als Counterpart zu Tim und Nerdy.
Warum?
Weil ich habe das irgendwann mal mitbekommen, so die sind ja, bei Pokémon ist immer völliges Meckern angesagt.
Ja, ja.
Also das zeigt natürlich auch, dass sie dieses Franchise extrem lieben, aber genauso sehr eben auch hassen.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich bin jemand, der sagt halt, man muss halt verstehen, dass es halt, ich glaube, es ist Puh, jetzt muss ich lügen. Es ist, glaube ich, in den Top 3 der größten Media-Franchises, meine ich irgendwie. Ich glaube, nur Hello Kitty ist größer, glaube ich. Und vielleicht Star Wars. Ich muss jetzt, nagel mich drauf, ist aber irgendwo da, ja. Und wenn du erstmal auf diesem Niveau bist, ja, dann ist Qualität halt so ein Ding, das halt nicht mehr existieren muss, damit du Geld verdienst. Rein theoretisch. Natürlich könnte immer mehr gehen. Aber, Christian, bevor wir zu Baby PlayStation kommen, lass mich kurz eine, damit ich das erzählt habe mal, ja. Das ist eine ganz kurze Anekdote, wenn es um Pokémon geht. Okay, dann bekomme ich wenigstens ganz kurz mein Pokémon-Ding. Wusstest du...
Du hast mich schon komplett verloren. Ja.
Wusstest du, dass das erste Pokémon-Spiel, Pokémon Rot-Blau, war neben Ocarina of Time damals das erste Videospiel, wo ich so richtig Hype drauf war, zu einem Level, wo, pass auf, ich wusste... wann die Videospiellieferungen bei dem Supermarkt in meinem lokalen kleinen Ort ankommen, ja, in Müller. Und ich wusste, die kriegen immer Mittwoch die Spiele, die am Freitag dann auf den Markt kommen. Und dann bin ich am Mittwoch dahin und habe dann die Pokémon gesehen und wollte mir, wie bei euch schon so oft früher, dann Spiele mir geschnappt habe, ich hätte gern eins von den Pokémon. Immer der Hoffnung, dass die Mitarbeiterinnen dort das Street-Date für mich brechen. Und diesmal hat es nicht funktioniert. Und ich bin weinend nach Hause gegangen, weil mein bester Schulfreund, der hat eins bekommen da. Und dann hat meine Mama da angerufen und sie gebeten, mir bitte ein Pokémon zu verkaufen, damit ich Ruhe gebe.
Ist das geil. Ja. Das Krasse ist gerade, mir war nicht mal bewusst, dass... Warte mal, Pokémon Rot und Blau war das Erste, waren die beiden Ersten.
Für den Gameboy, genau.
Und danach kam das Gelbe irgendwann noch.
Ja, genau. Gelb war die Sonderedition der ersten Generation.
Ach, krass, weil gefühlt war das, also bei mir im Laden jetzt im An- und Verkauf irgendwie, was so rein und raus ging, war das Gelbe immer am öftesten, wenn das ein Wort ist.
Du kannst also das war immer so sehen, dass von jeder Pokémon-Generation, also von jedem Spiel, gab es im Grunde immer einen Director's Cut. Und das war im Fall von Rot-Blau war es Gelb, die eben dann grafisch ein paar Optimierungen hat und ein paar kleine Gameplay-Änderungen.
Ah, okay. Ich bin ja mal gespannt, ob meine Jungs irgendwann auf Pokémon noch aufspringen, weil bei denen ist ja aktuell eher Minecraft.
Ja, das ist ja auch. Also ich glaube, Pokémon catcht irgendwann. Wie alt sind deine beiden Jungs?
Der eine ist 9 und der andere ist 5.
Okay, dann ich glaube, wenn... weil ich habe erst jetzt mit einem Freund gesprochen von mir, der hat auch jetzt gerade einen 6-jährigen Sohn. Und der durfte jetzt am Wochenende zum ersten Mal wirklich Konsole spielen, auf einem Event. Und er hat gemeint, ja, er ist jetzt halt gerade ganz tief in Pokémon drin. Und da hat er halt im Smash Bros. Hat er dann die Pokémon gesehen. Und fand das ganz, natürlich dann doppelt spannend, ne? Aber der hat noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt. Der kam dann drauf, als er mal bei einem Happy Meal irgendwie Pokémon-Karten drin waren, dann hat halt Papa gefragt, was ist das? Also ich glaube, das ist eigentlich, also wenn der 9-Jährige mit 6 Jahren nicht aufgesprungen ist, weiß ich nicht, ob das nochmal zündet. Kann natürlich trotzdem noch kommen, weil es ist ja allgegenwärtig, es ist ja, aber ja.
Ja, und mein 5-Jähriger, der spielt mit mir Asterix.
Ja, eben.
Ja, Slap 'em all.
Mit dem guten, das gute Techno-Asterix. Für den Mega Drive oder so.
Nee, da, tatsächlich das auf der Switch, diese, ich weiß gar nicht, wie der Hersteller heißt, diese, das ist so richtig
cool. Ja, ich weiß, die Neuen.
Das
ne?
sieht aus wie der Film, die Neuen, genau. Und die sind halt wirklich, also nicht, dass ich sie jetzt permanent alleine spielen wollen würde, aber wenn man die zu zweit spielt, ist es schon wirklich sehr witzig.
Weißt du, wofür es auch ein Asterix-Spiel gab, Chris? Für die Sony PlayStation.
Ich wollte gerade sagen, nachdem wir jetzt erfolgreich 8 Minuten um alles und nichts reden.
Hallo, wir haben über Pokémon geredet.
Ich wollte gerade sagen, die Pokémon-Fans sehen es mir bitte nach. Wir sind bei der PlayStation.
Ja.
Und ich meine, jetzt kommt noch was, nachdem wir gerade über Pokémon und 25 Jahre ganz grob ist das ja her. Wenn du dich wirklich alt fühlen möchtest.
Ja. Yeah.
Die PlayStation 1 wird dieses Jahr 30 Jahre. Sie erschien in Japan am 3. Dezember 1994.
Das ist brutal, ja.
Und das muss man sich tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen habe ich auch extra ein klein wenig langsamer geredet, weil das ist brutal.
Christus, die kann gar nicht so alt sein. Die hat schon 3D-Grafik. Ja, das ist...
Und sie galt jahrelang als bestverkauftste Konsole mit, also Heimkonsole. hat 103 Millionen Einheiten verkauft. Und welche Zahl ich aber noch viel härter finde, es wurden fast 1 Milliarde Spiele dafür verkauft.
Das ist so crazy, ja.
Das ist völlig irre.
Aber es, mit der Install-Base ist ja auch wirklich halt immer so ein Ding. Wenn es jeder hat, weiß, dann...
Ja. Und was ich auch noch so einen harten Wert finde, ist die Lebensdauer. Also sie erschien 1994 in Japan und wurde 12 Jahre gab es Spiele dafür. Es kam quasi ein halbes Jahr später, wenn ich ganz grob halbes Jahr, dreiviertel Jahr, die PlayStation 3 schon raus. Als Sony gesagt hat, okay, PlayStation 1 ist jetzt discontinued, wir supporten sie nicht weiter. Das ist, und wenn ich das so für mich auf der Zunge zergehen lasse, 1994 hatte ich die Schule noch nicht abgeschlossen und 2006 hatte ich aber schon meinen eigenen Videospielladen.
Chris,
also, 1994, was da so dazwischen ist.
1994 habe ich vielleicht die Schule gerade erst begonnen, ja?
Okay.
Warte, kurz, lass mich kurz rechnen. Ja, warte, stopp, kam, oh mein Gott, die PlayStation 1 kam 3 Jahre vom N64 auf den Markt. Das ist ja crazy. Mhm. Ja, also Chris, war ich gerade frisch in der Schule, als die PlayStation 1 erschienen ist anscheinend. Welche zurückrechne jetzt so.
Mhm. Ja, ich weiß es, also mit meiner Schulzeit weiß ich gerade deshalb so genau, ich habe 1995 die Schule beendet im Sommer, weil meine Jungs wollten neulich Zeugnisse von mir sehen.
Oh Gott.
Und da bin ich in den Keller. Und was heißt denn da, oh Gott?
Da verlierst du jeden Hebel. Weißt du, was ist, wenn sie genau wissen, was für ein Halunke du warst, dann kannst du ja keine Autorität mehr ausüben. Dann sagen sie, ja, Papa war genauso.
Das stimmt allerdings. Ich habe aber das Glück, dass zumindest der Große ganz schöner Schlaubi-Schlumpf ist. Und ziemlich gut in der
Kommt
Schule.
Kommt dann nach der Mama.
Ja. Ja, mehr nach der Mama, das stimmt wohl. wie wollen wir es machen? Ich hatte tatsächlich nicht ganz zum Start der europäischen PlayStation 1 hatte ich eine. Mhm. Ich habe im Zocksofa-Podcast neulich mit Wolfgang drüber gesprochen, weil eben jetzt nun 94 ist und wir reden ja über die Sachen von vor 30 Jahren, dass wir eben eine PlayStation 1 und dass es da wahnsinnig viel Redebedarf geben wird.
Mhm.
Ich hatte aber, glaube ich, erst zu 96 eine, weil es gab schon Resident Evil 1, weil das hatte ich mir von meinem damals sehr guten Freund geliehen. Und habe noch dazu das Project Overkill gehabt. Das ist so ein Ballerspiel Overhead, was nicht so dolle war.
Okay. Sagt mir gar nichts.
Und dann ging es weiter mit für mich Vandal Hearts und Suikoden 1, die ich innig geliebt habe und durchgespielt habe. Und jetzt weiß ich gar nicht so genau, du warst ja mehr so ein N64-Kind.
Genau, also bei mir war also wenn ich die Handhelds Gameboy zu außen vorlasse, war wirklich NES, SNES und dann das N64. Ich hatte sehr viele Berührungspunkte mit der PlayStation. Im Grunde, wenn man es immer so die Parallelen zieht, für die Zuhörer, der Chris macht eben auch den Zocksofa-Podcast mit seinem Kumpel, dem Wolfgang. Und ihr wart ja so gerade in der Zeit, ja, ihr wart ja so wahrscheinlich Zockbuddies. Oder ihr habt ja im Grunde die meisten Sachen zusammengenossen. Und für mich war das mein Cousin. Mein Cousin war wie ein Bruder für mich. Also damals auch im Kindergarten sind wir immer nach dem Kindergarten zu ihm. Wenn unsere beiden Elternteile haben alle gearbeitet, alle vier. Und bei ihm war halt die Oma daheim. Und dann hat die sich um uns gekümmert. Also haben wir immer NES gespielt zusammen als im Kindergarten schon. Und das hat sich halt später fortgesetzt. Vor allem dann, als ich dann so in der, ich würde sagen, ab der 4. Klasse, ab 97, sind wir dann umgezogen. Und dann war ich in Gehreichweite von ihm. Und dann habe ich die PlayStation mehr durch ihn erlebt. Also kann ich auch zu sehr viel Spielen was sagen, wäre das halt immer, ja, wir haben fast jeden Tag was zusammen gemacht, aber ich habe nie selber eine besessen. Das kann ich aber gleich sagen, bis irgendwann habe ich mir dann sehr günstig, da war ich aber noch jung, also das war noch vor, ich verdiene Geld, das war dann wahrscheinlich angespart oder irgendwas, habe ich mir eine PlayStation 1, also eine PS1 gekauft, das ist diese knubbige, weißt du, diese, und zwar zusammen mit, pass auf, du wirst niemals, früh wurden die Interessen an diesem Genre oder an dieser Art von Spiel gesät, mit Metal Slug X.
Oh, okay.
Von allen Spielen der Welt habe ich mir Metal Slug X gekauft, weil ich schon damals dieses Interesse an diesem Arcade-Style, auch an dem Pixel-Art hatte. weshalb ich ja auch so Sachen mochte als in jungen Jahren wie Capcom vs. SNK 2 und so. Und diese Copy von Metal Slug X, obwohl ich die Konsole schon ewig nicht mehr besitze, also die ich damals hatte, diese Copy von Metal Slug X habe ich immer noch mal im Regal stehen.
Ach, wie geil. Das ist die ähnliche Geschichte habe ich mit Super Mario World. Das war ja damals gebundelt zum Super Nintendo.
Mhm.
Und dieses Super Mario World hatte ich in so eine, kennst du diese von VHS-Kassetten? Gab es früher so biedere, braune Hüllen?
Ja, so Clamshells.
Plastik, so Clamshells, ganz genau. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, genau. Und da hatte ich dann aus der Club Nintendo Zeitung, hatte ich kleine Bilder von Super Mario World ausgeschnitten und hatte quasi eine Verpackung für dieses lose Super Mario World Modul gebastelt.
Mhm.
Und dieses Ganze, als ich ausgezogen bin, also als ich nach München gezogen bin, also ausgezogen von zu Hause, habe ich dieses Modul inklusive der Hülle dem Wolfgang geschenkt, also meinem Zock-Buddy.
Ja.
Ich wusste das schon gar nicht mehr. Und er hat mir diese Clamshell zusammen mit dem Modul, weil Wolfgang ja nichts wegschmeißen kann, der hat ja immer alles behalten.
Man hört es im Podcast immer, ja.
Genau, mir an meiner Hochzeit geschenkt.
Oh, das ist aber cool. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört zumindest. Das triggert irgendwie eine Erinnerung.
Ja, das haben wir bestimmt im Zocksofa-Podcast schon mal erzählt.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, auf alle Fälle, das ist so das crazy coole Geschenk gewesen.
Mega,
weil
ja.
Ich damit auch null gerechnet habe und es halt so super persönlich auch ist. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Meine Geschichte mit der PlayStation 1.
Genau, du wolltest wissen, was meine Verbindung ist und
genau.
Und dass wir vielleicht dann eben, also können, ich würde auf jeden Fall gerne über ein paar Spiele sprechen wollen, vor allem zu denen Absolut. Ich halt dann Anekdoten habe, auch die halt meistens dann meinem Cousin zusammenhängen, logischerweise.
Was ich noch als witzige Geschichte zu erzählen habe, ist, der Freund, der mir Resident Evil dann später geliehen hat, Der wusste halt, dass ich gerne Videospiele spiele, weil ich hatte ja auch damals schon Super Nintendo und Mega Drive bei mir rumstehen. Und der stand bei mir und meinte so, was kaufe ich jetzt? Kaufe ich einen Saturn oder kaufe ich eine PlayStation? Das war also ziemlich genau zum Release in Europa von beiden Geräten. Und ich so, kauf doch nichts von Sony. Die haben keine Ahnung von Videospielen. Was willst denn du? Das kauft es nicht. Kauf einen Saturn. Und dann irgendwann besuche ich ihn wieder, so 14 Tage später, steht da eine PlayStation. Und er so, ja, er war im Mediamarkt und der Saturn, den gab's nicht. Aber für die PlayStation hat er nicht Tekken, sondern Battle Arena Toshiden und Wipeout gleich mit dazu kaufen können.
Mhm.
Und keine Memory Card dazu, weil die war ausverkauft. Und ab da war es quasi um uns geschehen. Und ich war ja, Wipeout hat mich völlig weggeblasen. Ich fand das so krass gut, weil ein Rennspiel mit der Optik, mit dem Sound und so schnell, das war halt wirklich ein technischer Hingucker, den man vorher so maximal irgendwo mal in der Spielhalle hätte sehen können. Und die andere Geschichte, die ich mit der PlayStation 1 noch habe, so die mich direkt selber betrifft. Ich habe mir in Zeiten, das war so um 1999, 98 rum, gab es einen deutschen Versandhändler, der hat immer so packageweise SCART-Kabel und Modchip verkauft. Und da hast du dann für diesen Modchip, das war also der war dafür zuständig, dass du entweder Importe auf deiner PlayStation 1 spielen konntest oder eben auch gebrannte Spiele, hat er immer für, ich meine, 20 Mark, gab es das SCART-Kabel und den Modchip zusammen. Und ich habe dann in meinem Freundeskreis immer, du weißt es, ich bin Kaufmann durch und durch, habe ich dann immer für 50 oder 60 Mark die Geräte umgelötet, das SCART-Kabel dazu gepackt. Und dann gab es bei mir noch für 5 Mark das Stück, jedes Spiel, was du gerne haben wolltest, auf CDR gebrannt dazu.
Super legal.
Ja, ist hoffentlich alles verjährt. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber ja, das war jetzt auch nicht so, dass das ein Riesenbusiness war. Aber ich denke mal, so 50, 60 Geräte in meinem engeren Freundeskreis habe ich bestimmt modifiziert. Und dann hatte sich auch irgendwann ich hatte einen ganz guten Draht zu einem, der einmal im Monat nach Asien flog. Und der brachte aus Asien dann auch immer die neuesten PlayStation 1-Spiele gepresst auf so Silberlinge mit. Mhm. Das kennst du vielleicht auch noch bei dir aus dem Freundeskreis, dass einige dann so diese Hongkong-Spiele hatten.
Ah, nee, tatsächlich so nicht.
Nee, okay, das waren quasi PlayStation 1-Spiele, aber auf silberne CDs gepresst, nicht gebrannt.
Ja, wie gesagt, du musst überlegen, da war ich 7.
Ja gut, stimmt. Da hat man das nicht so. Ja, okay. Ich würde mir eher Sorgen um dein Elternhaus machen, wenn du das schon kennen würdest.
Meine Eltern haben uns da, sind immer nach Hongkong geflogen oder haben die mitgebracht.
Genau. Jetzt schließt sich der Kreis. Es war dein Vater, den ich da als Kumpel hatte. genau. Ja, das so noch am Rande. Mhm. Und tatsächlich war es bei mir aber auch so, ich habe zwischen Super Nintendo und dass ich eine PC Engine hatte, dann bin ich eben nach München gezogen und da gab es so ein, zwei Jahre, wo ich extrem wenig Videospiele gespielt habe und mehr, da hatten wir auch eine Band gegründet und so und bin mehr auf Konzerte gegangen und rumgehangen und in Kneipen und was auch immer. Und dann trat irgendwie die PlayStation in mein Leben. Und das muss so 1996, vielleicht Anfang 97 gewesen sein. Und ja, und eine neue Welt tat sich auf bei mir. Sei es von JRPGs, natürlich, ich hatte Final Fantasy VI schon gespielt und Chrono Trigger, aber auf PlayStation 1 ging das ja dann nahtlos über mit 16-Bit-Look Suikoden von Konami, Vandal Hearts als Taktikspiel, Final Fantasy Tactics, Actionspiele gab es mit Lightgun-Shootern, Time Crisis habe ich gespielt. Also du merkst schon, ich habe jetzt ein Wahnsinns-Name-Dropping. Wir können auf einige Sachen da auch noch näher eingehen. Aber ich meine, in den insgesamt, was habe ich vor uns gelesen, 8000 verschiedenen Spielen, die veröffentlicht wurden, sind natürlich absurd viele Highlights dabei.
Klar, viele Spielereien, die jetzt auch immer noch zu großen Staples gehören, hatten ihren Anfang auf der PlayStation.
Das finde ich auch so verrückt. Sei es ein Spiel wie Driver, was halt ein Open-World-Autofahrspiel war. Ich meine, wie geil war es bitte? Gran Turismo als Autofahrsimulation. Was fällt mir noch ein? Crash Bandicoot. Die Tekkens, die ersten, die es gab.
Resident Evil, wie du erwähnt hast, hat ja auch seinen. Da, die meisten von diesen Spielen kamen auch logischerweise, sag mal dazu, gab es auch auf anderen Plattformen. Zum Beispiel Resident Evil gab es auch auf dem PC, glaube ich. Es gab es auch auf dem Saturn. Genauso wie zum Beispiel Tomb Raider. Aber auch Tomb Raider zum Beispiel, das ist ein Spiel, das verbindet man mit der PlayStation. Das ist einfach, und das war auch die beste Version zum Beispiel.
Oder nimm, das finde ich auch so abgefahren, weil das ist mir erst später bewusst geworden. Metal Gear Solid. Mir war bis Metal Gear Solid, das habe ich quasi als ersten Teil wahrgenommen.
Ja, die
mir war nicht klar, dass Metal Gear einfach schon eine Serie war, die es auf MSX und auf NES und so weiter gab. Das war mir komplett nicht bewusst.
Nee, mir auch nicht. Also Metal Gear Solid war auch für mich der erste Kontakt mit dem Franchise. Und das habe ich auch mir auf meine Liste gesetzt aus dem Grund, weil ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie ein Spiel erlebt, das so cinematisch in Szene gesetzt war wie Metal Gear Solid. Allein dieser Anfang, wenn du dann diesen Anfang infiltrierst und dann fährst du mit dem Fahrstuhl da hoch und dann kommen die Credits und dann die ganze Atmosphäre von dem Game und wie es designt ist, weißt? Ich mache jetzt immer Jokes, dass ich finde, dass Hideo Kojima teilweise seinen Kopf in seinem eigenen Arsch stecken hat. Es tut mir leid, wenn ich das so sage. Aber das war schon brutal, was da an Präsentation aufgefahren wurde bei Metal Gear Solid. Und das war ein Spiel, das habe ich viel bei meinem Cousin gesehen, viel bei meinem Nachbar gesehen. Und ich habe auch immer mal wieder die Konsolen mir ausgeliehen von den beiden zum Beispiel. Und das war auch so ein Spiel, wo ich das dann immer mitgenommen habe und halt auch selber mal spielen wollte immer.
Ja, Metal Gear Solid ist auch quasi so, da siehst du schön, wie es bei der PlayStation 1 halt dann so möglich war, viele Zwischensequenzen einzubauen. Also wie viele Videospiele gab es bitte auf der PlayStation 1, wo wahnsinnige Cinematic-Sequences zwischendrinnen immer waren. Sei es bei Wild Arms, sei es bei Final Fantasy VII. Der Final Fantasy VII hat auch so einen absurd langen Abspann, glaube ich, gell?
Oh, das weiß ich da gar nicht.
Die Geschichte noch so lange nachgespielt wird. Oder auch bei Resident Evil. Resident Evil 1, 2, 3. Jeder kennt diese Intros und wie gut sie gemacht waren halt. Alles das vorberechnete Zeug. Und ja, war schlicht bahnbrechend und hat quasi den Grundstein gelegt für das, was wir heute so haben. Mit bis zu PlayStation 5.
Ja.
Und ich.
Ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, dass zu der Zeit, als die PlayStation erschienen ist, da war ja der Gattungsbegriff für Videospiel immer noch Nintendo. Das ist ein Nintendo. Und ich würde mal so weit gehen, dass heutzutage der Gattungsbegriff für Videospiele PlayStation ist.
Das ist sehr gut möglich, ja. Ich kann es insofern nicht genau verifizieren, weil bei mir im Haushalt wird jedes Gerät exakt so benannt, wie es richtig heißt.
Da, andernfalls gibt's Stubenarrest oder so, keine Ahnung. Wie hast du die Switch genannt?
Genau. Nee, aber tatsächlich, bei uns heißt das halt, das ist die
Klar,
die Kinder wissen das auch exakt auseinanderzuhalten. Das ist total abgefahren. Ich würde mit dir tatsächlich noch gerne über einige Spiele reden, weil mich auch interessieren würde, ob du die gespielt hast. Also ein absolutes Highlight für mich ist beispielsweise Dino Crisis 2.
Dino Crisis habe ich, mein Cousin hat Survival Horror Games geliebt. Er hat allgemein, war erst genau gleich alt wie ich, also fast exakt, er ist drei Wochen jünger als ich. Er hat dadurch, dass er einen älteren Bruder hatte, hat er sehr viel früher als ich mit erwachsenen Medien Kontakt gehabt. Seine Eltern waren auch ein bisschen weniger streng, was angeht, als meine zum Beispiel. Und darum hat er eben diese ganzen so Resident Evil, Dino Crisis, hatte schon sehr früh Kontakt mit gehabt und ich habe es eben dann bei ihm immer gesehen. Also ja, ich habe Dino Crisis nie gespielt, aber die Resident Evil 1, 2, 3 und Dino Crisis 1 und 2 habe ich persönliche Erfahrung mitgemacht, auf jeden Fall.
Dino Crisis 1 ist so ein Spiel, habe ich ganz oft angefangen und nie durchgespielt. Und Dino Crisis 2 ist so ein Spiel, das kann ich alle 2-3 Jahre komplett einmal am Stück durchspielen. Weil das anders funktioniert als der erste Teil. Beim zweiten sind sie viel mehr in die Richtung gegangen, dass es einfach wie ein Actionspiel ist. Also kein Adventure per se, sondern eher, du bekommst immer bessere Waffen. Es gibt auch so ein Punktesystem, dass du halt, jetzt habe ich den Ausdruck dafür vergessen, quasi das wie so ein Counter runterläuft, wie bei einem normalen Shoot'em'up. Ein Counter läuft runter und du bekommst immer einen Multiplikator, je schneller du die Dinos um die Ecke bringst.
Eine Kombo halt, und, oder?
Ja, genau, ein Kombo-System tatsächlich, ja. Ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil Kombos halte ich immer eher für bei Beat'em-ups dazu. Aber genau, so funktioniert es eben tatsächlich. Und das gibt dem Ganzen nochmal so eine eher, wie soll ich denn sagen, so eine Super-Kontra-Komponente.
Es ist arcadiger als der erste Teil.
Ja, viel arcadiger.
Der dritte Teil war, glaube ich, PlayStation 2 dann, ne?
Nee, der war exklusiv auf der ersten Xbox.
Ah, der war nochmal komplett anders. Da war dann noch mehr actionlastiger, ne? Meine ich.
Den fand ich, ja, aber ich fand den so schlecht, dass ich den nie weiter gespielt habe. Nur ein kurzes Stück immer. Aber das war ja damals das Ding so. Dino Crisis 2 war PlayStation 1 und dann hatte man die neue Xbox, also die Xbox Classic. Und dann hieß es kommt Dino Crisis 3 dafür exklusiv. Direkt gekauft und ich hab's furchtbar gefunden. Leider.
Aber ich meine, es ist ja cool, dass sie sich ein bisschen differenziert haben, weil im Grunde war ja Dino Crisis 1 ein Resident Evil mit anderem Skin.
Ja, stimmt schon.
Also schon sehr ähnlich.
Technisch war es anders.
Ja, aber es war halt auch sehr methodisch, sehr viel auf Atmosphäre, so ab und zu mal ein Jumpscare.
Oder finde roten Schlüssel da, damit du in Tür irgendwo hingehen
anstatt dass du halt ein Jack-Key, ein Queen-Key und ein King-Key hat das und so.
Ist richtig. Ja, stimmt wohl.
Ich habe aber wesentlich mehr tatsächlich eben mit den Resi-Spielen die Erinnerung, weil ich weiß, mein Cousin, der war richtig, da können wir da gewesen sein, das war wahrscheinlich so, wann ist ein Resident Evil 2 erschienen? Du weißt doch bestimmt.
Oh nee, nicht aus dem Kopf.
Okay.
Oder warte doch, müsste ich 97.
Ja, perfekt. Schau, da waren wir 10.
Ach, 98, Januar. Januar 98.
Da waren wir 10, auf dem Weg zu 11. Ja? Und mein Cousin hat Resident Evil geliebt und der konnte kaum abwarten, Resident Evil 2 zu spielen. Ja, oder zu haben. Und da habe ich zwei so unglaublich gute Geschichten, die sind großartig. Wir hatten bei uns im kleinen Ort eben, wir haben Videospiele nur über, ja, die Kaufhausketten gekauft, ja. Und dann hatten wir mal stellenweise einen Videospielfachladen. Und der hatte auch, wie bei dir es damals, glaube ich, war im Laden, so eine kleine Couch. Und da konnte man sich dann auch reinflecken und Videospiele spielen. Und der hatte eine US-Version von Resident Evil 2 da. Und mein Cousin ist jeden Tag nach der Schule dahin und hat stundenlang Resident Evil 2 gespielt. Und irgendwann hat dann ein besorgter Elternteil mal die Polizei eingeschaltet.
Oh, wow.
Weil da dieses 10-jährige Kind ein Spiel spielt, das er absolut 18 war. Und bis heute wissen wir nicht, ob darum dieser Laden dann Wochen später schließen musste.
Oh, wow. Okay.
Das also.
Bitter.
Ja, und die andere Geschichte ist, als dann Resident Evil 2 erschienen ist, letztendlich, in Deutschland, an dem Wochenende oder so waren seine Eltern mit ihm bei uns zu Hause und die Elternteile haben halt so getan, was Erwachsene tun, wenn sie zusammenkommen und halt sich angetrunken wahrscheinlich so ein bisschen mit lecker Bierchen und Wein, während wir halt Videospiele gespielt haben. Und sein Dad hat dann seine Mutter so ein bisschen am Arm genommen, hat sie nach Hause gelaufen und sie war ein bisschen beschwipst. Und dann hat er sie gefragt, ob er den Resident Evil 2 haben könnte. Und hat sie so im leichten Suff gesagt so, ja klar, kannst du dir morgen holen. Und am nächsten Tag hat sie dann gesagt so, ich habe was gesagt? Und sein Vater, der komplette Ehrenmann, so, ja, das hast du gesagt. Also, geh mit dem Jungen das Spiel kaufen.
Ist das cool. Herrlich. Aber das Lustige ist, also obwohl ich nichts trinke, aber bei Kindern ist das manchmal so, unsere, die können staccato-mäßig so viel reden, dass du irgendwann nur noch Ja sagst zu allem und jedem.
Mhm.
Weißt du, und genau so stelle ich mir die Situation auch vor. Dass er dann so, ja, und ich hätte gern Resident Evil 2 und können wir das kaufen? Ja, kaufen wir morgen.
Ja, so. Und dann hat der Resident Evil 2, das weiß ich noch, dass ich dann bei ihm war. Wir haben, er hat es gespielt und ich habe ihm zugeschaut.
Herrlich. Ich habe noch eine Geschichte zu Resident Evil 3.
Okay.
Da habe ich damals bei einer Firma in München gearbeitet und habe mich mit meinen Kollegen extrem gut verstanden. Mhm. Und die waren auch alles so in der, eigentlich so in der Abteilung. Wir waren alles Zocker. Wir haben alle gern gespielt. Und dann ich war aber so der Einzige quasi, so der einen Ticken nerdiger war und quasi US-Importe gekauft hat und so weiter. Und dann habe ich aber eben Resident Evil 3, habe ich gesagt, hey, das erscheint jetzt und ich kaufe das sofort. Und meine ganzen Kollegen so, ah, und geil und bla, und wie können wir das denn spielen? Und dann habe ich denen die PlayStation allen modifiziert. Und am Tag vom Release von Resident Evil 3 bin ich in die Gamezone in München, habe die US-Version gekauft, ich hatte da immer Spätdienst, da ging es immer abends erst 18 Uhr mit der Arbeit los. Bin nach Hause, habe Resident Evil 3 mir eine Kopie gezogen auf dem Rechner, habe die gepatcht, dass die mit den damaligen Mod-Chips lief. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Es gab dann irgendwann nämlich haben die Firmen, die Hersteller, rausgefunden, wie man erkennt quasi, dass mit einem Mod-Chip gespielt wird und haben dann das Spiel nicht gestartet. Und dann gab es aber natürlich wieder findige Cracker, die dann konntest du quasi die Kopie patchen und dann lief sie auch wieder mit dem Mod-Chip.
Mhm.
Genau, und da habe ich genau diesen Patch auf 10 Varianten eines CD-Rollings gebrannt, bin in die Firma zum Arbeiten, habe meine 10 Resident Evil 3, das Stück für 10 Mark oder was, verkauft und bin, und das wird ein bisschen mehr gewesen sein sogar, vielleicht 15 Mark, weil auf alle Fälle war mein Resident Evil 3 dann am Ende gratis für mich, das Original.
Findig.
Ja, ich rühme mich nicht damit, aber so war halt die Zeit. Im Nachgang irgendwie ist es ganz witzig, dass das so, dass man das so getickt hat. Weil wir gerade mit diesem Modchip und so weiter drüber reden, ist dir bewusst, dass das auch die Zeit war, also so um die 2000er rum, 98, 99, dass Konami und Sony selber gegen diese Grauimporte direkt vorgegangen sind?
Nee.
Und dass es deswegen so problematisch war, dann Importspiele zu bekommen. Das Ganze begann, soweit der Legende nach und ich mich erinnern kann, ging das mit Tekken 3 los. Es war ja die Zeit, wo die US-Importe immer noch schön, also viele werden sich daran gar nicht erinnern, weil es einfach A, lange her ist und heutzutage kein Thema mehr. PlayStation 1 und 2 hatten ja noch die Problematik mit 50 Hertz und 60 Hertz Bildausgabe. Und erkennt man ganz gut zum Beispiel einen Tekken 3, läuft in der PAL-Version, wenn nichts gemoddet wurde, mit oben und unten einem schwarzen Balken und circa 20% langsamer als der Japan- oder US-Import. Und dementsprechend gerade bei einem Spiel wie Tekken war eben der Punkt, dass sowohl Tekken 3 in USA und Japan viel früher erschien als in Europa. Auch das ist so ein Ding, was damals eben ein Ding war. Heutzutage ist es ja gäbe, ein Videospiel.
Ja, ein Videospiel. Das fing lange an. Das war noch lange so, finde ich.
Ja, ich glaube, PlayStation 2 Zeiten auch noch, gell? Aber PS3 Zeiten
Xbox 360 auch schon. Also
auch noch?
Okay. Ja, gerade so Spiel mit viel Text, so Rollenspiele. Da muss man überlegen, Persona 4, das ist ja bei uns auf der PlayStation, nee, pass noch 5, ist ja bei uns zum Beispiel noch auf der PlayStation 4 erschienen, und das war ja ein PS3-Spiel damals in Japan.
Mhm.
Also, es hat echt lange gebraucht. Also, es war lange noch eine Zeit bei vielen Dingen, ja.
Ja, genau. Auf alle Fälle, da war dann zumindest schon diese 60-Hertz-Problematik raus, weil wir ja die meisten Konsolen dann HDMI hatten. Aber davor war es eben noch so das Ding, genau, du hattest die schwarzen Balken, Spiel 20% langsamer. Und da gab es eben dann genügend Zocker, die gesagt haben, hey, da lasse ich mir meine PlayStation modifizieren und kaufe den Import von Tekken 3. Was dann so weit ging, dass Namco, ich weiß nicht, wer damals der Distributor war, ich glaube, das war Sony selber sogar in Deutschland oder Europa, gesagt hat, hey, unsere Tekken 3-Verkaufszahlen sind so schlecht in der PAL-Region, weil so viele Importe vorher verkauft wurden. Sei mal außen vor gelassen, dass es vielleicht eher auch daran lag, dass man auf der PlayStation 1 halt unglaublich schnell kopieren konnte. Und dementsprechend haben sie vielleicht auch zu wenig verkauft. Aber deswegen hieß es dann, dass Fachhändler, wie eben mein Laden auch, wobei mich hat es 2005 dann nicht mehr betroffen, eben aber Fachhändler wie die GameZone zum Beispiel, durften nicht mehr im großen Stil US-Importe einführen. Oder Japan-Importe. Wenn sie das gemacht haben und der Zoll hat das mitbekommen, also dass da einfach eine Palette Tekken 3 angeliefert wurde, dann wurde das vom Zoll vernichtet aufgrund von Grauimport. Wundert mich fast, dass du die Geschichte noch gar nicht kennst.
Nee. Wenn du gerade auch sagst, mit dem, das einfach wegen den ganzen Kopien, das weiß ich bis heute nicht. Was ist denn dran an dem Urban Myth, dass die Copy Protection der PlayStation die schwarze Farbe der Discs war?
Das stimmt, glaube ich, nicht. Das habe ich nämlich neulich nochmal gelesen. Es war eher so, dass Sony schlicht wollte, dass man direkt erkennt, das ist keine Audio-CD.
Ah, okay. Ergibt Sinn.
Die eigentliche Copy Protection war weiter innen, am Innenring. Da gibt es einen sogenannten Bootblock, den einfach ein normaler CD-Brenner nicht beschreiben kann. Und deswegen musstest du diesen Mod-Chip haben, der quasi diesen Bootblock vorgaukelt.
Ah, I see. Okay.
So war das wohl eher. Noch Spiele, über die ich mit dir reden möchte. Parasite Eve. Ja. Heiß und innig von mir geliebt. Eines der für mich besten Action-Adventure-Rollenspiele, die ich überhaupt kenne. Und ich würde es lieben, wenn es davon ein Remake oder Remaster geben würde.
Ich auch, weil ich habe persönlich tatsächlich mit dem Game kaum Berührungspunkte gehabt, aber ich finde, immer wieder, wenn ich Bilder sehe davon, der Stil, super geil, weißt du, es hat so diesen, das wirkt ein bisschen wie so ein 80er, 90er Jahre Anime-Stil, aber halt als eben Action-RPG, was auch immer. Ich glaube, es ist ja Turn-Based, bin ich gar nicht sicher. Es ist von Square Enix, meine ich, oder? Also von Squaresoft.
Und es ist tatsächlich rundenbasiert, ja.
Ja, das ist ja eigentlich auch spannend. Das ist halt in der Zeit, wo halt in die ganzen Survival-Horror-Games rauskamen oder halt einen Boom hatten, nachdem Resident Evil und Alone in the Dark so ein bisschen das Genre vorgegeben haben, ist ja im Grunde auch sowas. Ist ja im Grunde auch ein Survival-Horror-Game, so ein bisschen vom Flair her, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm. Absolut.
Aber eine ganz andere Art von Game, und das ist schon spannend.
Ich würde es fast den Vergleich ziehen wollen, weil ich gestern davon wieder gelesen habe. Es gibt doch ein Yakuza-Spiel, was man als Rollenspiel spielt.
Die beiden aktuellsten Teile, also Teil 8 und Teil 7, sind beides JRPGs, ja.
Na schau, und so ähnlich ist das quasi wie mit Parasite Eve, was eben so eine Symbiose eingeht zwischen Survival-Horror, wie du sagst, bei Resident Evil, und gleichzeitig das Rundenbasierte ist aber irgendwie trotzdem so ein bisschen ein Action-Kampfsystem, dass du im Raum rumläufst und dann auch in einem gewissen Umkreis immer stehen musst, damit du die Gegner treffen kannst und so. Also es ist jetzt nicht so simpel rundenbasiert, sage ich mal, wie bei einem Final Fantasy 6 oder 7.
Mhm. Ja, so,
es ist ein bisschen deeper gemacht.
Genau, also vielleicht wie zum Beispiel, ich glaube, blöd, das ist jetzt die obskurste Vergleich, den ich ziehen kann, wie bei Quest 64 oder wie ist es hier, glaube ich, Holy Night Adventure, irgendwie sowas, keine Ahnung. Muss, also, dass man eben in seinem Zug sich auch noch bewegen konnte und dann sich positionieren musste im Endeffekt.
So ähnlich, genau. Wobei ich jetzt Quest 64 leider passen muss, das habe ich nicht gespielt. Ja. Aber so wie du es erklärst, so ähnlich ist da auch Parasite Eve. Und Parasite Eve hat mit die schönsten Zwischensequenzen, die es zu der damaligen Zeit gab.
Da hat der Squaresoft ohnehin aufgefahren, was das angeht. Also die waren ja die Kings, was das angeht.
Absolut, absolut. Und da auch so eine kleine Geschichte noch. Ich bin damals an meinem Arbeitsweg, lag immer die Gamezone, also der Videospielladen in München, am Ostbahnhof. Und dann bin ich immer kurz raus, bin rein in den Laden und habe gefragt, hey, ist Parasite Eve schon da? Weil es gab ja 1998 keine Online-Shops, ans Telefon sind sie eher selten gegangen in der Gamezone. Bin jeden Tag rein und habe gefragt, hey, ist Parasite Eve da? An bestimmt 5 Tage am Stück. Am 6. Tag komme ich rein, sagt der Paul, der Verkäufer dort zu mir, ja, ja, das hatten wir heute da. Ich so, ja, und jetzt? Er so, ja, es ist ausverkauft. Und dann muss mir so komplett alle Gesichtszüge entglitten sein. Und dann holt er eine Kopie von unten unterm Tisch raus und sagt so, ja, aber für dich habe ich eins auf die Seite gelegt, weil ich wusste, dass du das haben willst.
Oh.
Und das war so nice. Ja, der Paul war dann später sogar noch Ladenkunde bei mir dann eben, bei Nippon Dreams.
Achterbahnfahrt der Gefühle.
Total, ich sag's dir. Ja, und dann nach Hause mit diesem Spiel und heute würde man wahrscheinlich drüber lachen, weil man es viel schneller durchspielen kann. Aber ich war da locker bestimmt eine Woche gut beschäftigt, um das durchzuspielen. Ist auch eins von denen, das hatte ja quasi so ein New Game Plus. Du konntest dann in das sogenannte Chrysler Building gehen und dort, ich meine, 100 Stockwerke noch nur Gegner bekämpfen und konntest aber nur alle 10 Stages speichern. Und die waren immer zufallsgeneriert. Die Level dann.
Mhm.
Jede Etage, die du langgelaufen bist. Und auch das habe ich mir noch komplett gegeben und durchgespielt.
Cool.
Also, absolute Liebe.
Das ist eins von diesen Games, das immer irgendwie präsent ist in meinem Gaming-Wissen, dass es existiert und dass es mich interessiert, aber nie, Verbindung war nie da.
Ich könnte mir fast vorstellen, das wäre sogar was für dich, ich weiß jetzt nicht genau, wie so dein Stream-Anteil ist, was du so spielst, aber das könntest du sogar mal in dem Stream spielen. Also so 2-3 Abende und dann hast du das wahrscheinlich sogar durch. Hm. Absolute Empfehlung.
Wenn ich an Squaresoft denke für mich auf der Konsole, also ich habe zum Beispiel ja relativ spät mit dem JRPG-Genre Verbindung gehabt. Also ich würde mal sagen, meine ersten großen Verbindungen waren wirklich, die ich selber gespielt habe, waren Lufia auf dem SNES. Das war ja auch relativ spät, war eines der letzten SNES-Spiele, die bei uns rauskamen, weil es ja Lufia 2 war und Pokémon. Mhm. Aber ich habe bei meinem Cousin eben viel, ich habe ihn Final Fantasy 7 spielen sehen und da auch ein bisschen was gesehen. Aber das Spiel, das ich bei ihm richtig viel gesehen habe, war Final Fantasy 8. Und bei Final Fantasy 8, wir haben ja, glaube ich, erst im, ich weiß nicht, ob es im letzten Podcast war, wo wir über das Opening gesprochen haben auch zum Beispiel. Mhm. Das hat mich damals auch so abgeholt von diesem, wie die Zwischensequenzen nahtlos in das Gameplay übergegangen sind und wie gut die Zwischensequenzen aussahen. Und das war dann auch so, da ich keine PlayStation hatte, das kam dann irgendwann mal eine PC-Version raus von Final Fantasy 8. Es gab von 7 auch eine, die hatte ich aber nie. Und ich glaube, die ist auch mittlerweile relativ rar. Und ich habe dann bei der Bravo Screen Fun, hieß das Magazin damals, da gab es dann auch immer eine Demo-Disc für den PC. Und da war eine Demo drauf zu Final Fantasy 8. Entweder war es das oder bei der GameStar, ich weiß es nicht mehr. Und dann konnte ich eben das nutzen, um zu checken, ob das läuft auf meinem Rechner. Und es lief und ich wusste, ich muss Final Fantasy 8 haben. Weil das war dann für mich das erste Mal, dass ich wirklich dann, das war das erste Final Fantasy, was ich besessen habe. Und auch Final Fantasy 9, was dann hat mein Cousin stundenlang gespielt und ich saß daneben. Und Final Fantasy 9 ist absolut eins meiner Lieblings-Final Fantasies mittlerweile. Die Art, wie es aussieht, die Art, die Musik, die Charakterdesigns. Also da hat es bei mir angefangen mit Final Fantasy mit 8 und 9 primär. Und das war eben dann, das hat auch so ein bisschen die Liebe zu Turn-Based so ein bisschen gebaut. Wobei die beiden ja nicht strikt Turn-Based sind. Die haben ja dieses ATB-System, wo sich eben ein Balken füllt und dann kannst du agieren, wenn der Balken voll ist. Aber ja, also JRPGs, auch jetzt, also eins von den Spielen, die ich nachgeholt habe, erst in den letzten 2-3 Jahren, ist eben das Wild Arms für die PlayStation. Das ist ja dieses JRPG.
Das habe ich auch gespielt.
Im Cowboy-Setting. Und oh Junge, was für ein unglaublich gutes Videospiel es ist. Die Musik auch richtig, richtig krass. Und das habe ich mir auch dann, das habe ich als Disc da. Weil ich bei mir ist so, es hat mir damals, als ich noch YouTube gemacht habe, hat mir mal irgendein Zuschauer seine PlayStation 1-Sammlung vermacht. Und da waren halt echte Banger drin. Also da, ich hab Final Fantasy 7, ein 8, ein 9 von ihm bekommen, Jade Cocoon, Legend of Dragoon, was ja auch unglaublich teuer ist, also unglaublich teuer, nicht, aber halt teuer. Und eben auch Wild Arms. Und das habe ich dann eben in die PlayStation 3 geworfen, weil es ja, kannst du einfach dann abwärtskompatibel spielen. Und ich habe es mir aber dann tatsächlich auf meiner PS Vita gekauft, damit ich es eben dann einfach im Bett halt ein bisschen spielen kann immer, weißt? Weil ich es so gut fand.
Wobei ich das Verrückte fand, ich fand Wild Arms 1 sah eher, würde ich sagen, hässlich aus. Mit den Polygon-Gegnern und so, das war irgendwie nicht so hübsch. Und dann der zweite Teil hatte irgendwie grafisch einen anderen Stil. Und das sah dann wieder ziemlich sexy aus. Wobei es den zweiten nur in USA und Japan gab.
Aber Wild Arms 2, der immer noch Polygon-Dinger, glaube ich, im Kampf. Aber dieses ist halt, die hast halt weiter fortgeschritten, ne?
Das
ist halt
nicht vergessen. Genau, richtig. Und den ersten Wild Arms-Teil, den habe ich tatsächlich auch gespielt. Aber nicht durch. Also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, dass ich den durch hätte. Kann mich sowieso nicht mehr genau daran erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich den gespielt habe. Und den zweiten, das war so ein Titel, da ging das dann schon los, dass ich aus den USA irgendwie Restposten importiert habe. Und den gab es ewig lang für $10. Und wenn du dir anschaust, was der jetzt kostet, ist eben auch so ein schönes Ding. Ist halt konsolenexklusiv. Gab es ja nur für PlayStation 1. Was ich aber noch droppen muss zu Final Fantasy IX, ist quasi mit die peinlichste Geschichte.
Okay.
Und zwar, ich habe mir Final Fantasy IX gekauft, damals auch in der Gamezone, habe es mit nach Hause genommen, gestartet, habe direkt zu Beginn, bist du irgendwie in einem Raum, der komplett finster ist und du musst irgendwo wahrscheinlich nur eine Lampe finden. Diese Lampe habe ich nicht gefunden. Ich habe die PlayStation 1 ausgemacht und habe Final Fantasy 9 nie wieder gespielt.
Ja, okay.
Es ist mega peinlich, weil ich denke mir, wenn ich Final Fantasy 9 heute starten würde, vielleicht sollte ich das heute Abend mal machen, wahrscheinlich in diesem Raum finde ich sofort, wo diese dumme Lampe ist und es geht sofort los, das Spiel. Aber so war es damals.
Dieser Part des Spiels ist für mich so insignifikant. Ich wüsste nicht mal, was du jetzt meinst, spontan.
Es ist tatsächlich wohl, glaube ich, der
wahrscheinlich,
erste
Bildschirm. Wahrscheinlich direkt, bevor du eben dann dieses Schloss infiltrierst am Anfang, ja?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mir nicht mal dann später ein Let's Play oder irgendwas angeschaut. Ich weiß nur, immer wenn ich die Geschichte irgendwie einem Kunden oder was erzählt habe, ist der Johannes neben mir komplett weggebrochen, weil für ihn ist Final Fantasy IX sein absolutes Lieblings-RPG.
Mhm, verständlich.
Und genau, der hat jedes Mal lachen müssen, dass ich, der so viele Spiele gespielt hat und so viel irgendwie wusste über Spiele, sich dann so dämlich angestellt hat, um da voranzukommen. Das ist so meine kleine Final Fantasy 9 Geschichte. Und Final Fantasy 8 finde ich ja mega gut, aber leider bin ich irgendwo auf der zweiten Disc dann hängen geblieben. Mhm. Ist aber irgendwie so ein Spiel, wo ich mir denke, gerade jetzt, dass man es eben auch auf der Switch spielen kann, quasi abends im Bett noch eine halbe Stunde oder so, das sollte ich tatsächlich nochmal rauskramen und einfach nochmal spielen.
So sehr Final Fantasy 8 einen Platz in meinem Herzen hat, ist schon gameplay-technisch eher schwach. Was mich eben jetzt stört im Nachhinein ist, das ganze Spiel skaliert mit dir mit. Das heißt, theoretisch ist es das Beste, nie zu leveln, weil dann die Gegner auch nicht stärker werden.
Okay.
Und Und es hat eben so ein ganz bizarres System, was auf dem Papier super spannend klingt. Das war dieses Junction-System, dass du, wenn du Zauber, also du hast ja Zauber dann nicht irgendwie mit MP gezaubert, sondern Zauber waren wie Verbrauchsgegenstände. Ja, du hast dann zum Beispiel 30 Mal Feuer gehabt oder 30 Mal Vita. Und wie du aufstocken konntest, war, dass du eben Zauber von Gegnern mit dem Draw-Kommando rausziehst. Also du stießt im Grunde denen ihre Zauber. Und du konntest deine Statuswerte, also da konntest du mit Zaubern verknüpfen und die wurden dann besser. Zum Beispiel hat Feuer eben Stärke erhöht. Und wenn du mehr Feuer hast, dann war der Wert stärker. Das heißt aber, es hat dieses ganz komische, diesen komischen Push and Pull dann gebaut von, eigentlich willst du viel Zauber haben, damit deine Statuswerte gut sind, aber du willst sie dann nicht benutzen, aber dann benutzt du keine Zauber und wenn du sie benutzt, musst du halt irgendwie farmen, indem du sie von Gegnern rausdrawst, also irgendwie, man kommt auch ohne dieses Min-Maxing gut durch, eben weil das Spiel skaliert, aber es ist sehr overdesigned in meinen Augen.
Okay. Aber klingt trotzdem, ich denke, ich muss das irgendwann mal.
Es ist trotzdem noch ein gutes Spiel, aber es ist ein bisschen, es ist komplex und ein bisschen overcomplicated, aber man kommt auch ohne diese Mechaniken gut zurecht.
Und wenn ich mich recht entsinne, es war ja auch ganz cool, so dieses, es war nicht so völlig Fantasy. Nee. Zu Beginn zumindest, weil du bist ja in dieser Highschool irgendwie, oder?
Ist auch nicht. Es ist sehr postmodern. Ja, also gut, das war Final Fantasy 7 ja auch. Erst 9 ist ja im Grunde das Spiel, das wirklich zu High Fantasy zurückkehrt. Aber wo es eben sich unterscheidet optisch ist, dass im Vergleich zu 7 und 9, wo die Charaktere eher knuffig dargestellt waren, waren die da halt sehr groß gewachsen und dünn und also halt eher, es hat dann einen erwachseneren Look als 7 und 9. Das ist ganz klar.
Das stimmt. Ja. Ab von Rollenspielen. Hast du Tony Hawk's gespielt?
Natürlich.
Damals. Schon. Auch mega.
Mit Freunden auf deren Playstation. Ich selber hatte dann Tony Hawk's 2 auf dem PC. Das war dann. Das war ja nicht nur Genre bestimmend, sondern ich gehe so weit. Tony Hawk's Pro Skater und vor allem Tony Hawk's Pro Skater 2 waren in meinen Augen, ich würde jetzt sagen, Ära bestimmend in irgendeiner Weise, ja. Das Spiel hat ja irgendwie echt den Puls der Zeit getroffen für, wie du als Jugendlicher, also für mich Jugendlicher, ja, funktioniert hast, ja, was deine Werte sind und was, ja, das war.
Baggy Pants und Punk Rock.
Genau, richtig. Das hat auch mich auf diese Musikschiene gebracht. Also, dass ich halt angefangen habe, Punk zu hören, sogar dann später halt zum Metal gebracht hat. Das war ein sehr formatives Videospiel für mich.
Also ich erinnere mich noch, ich habe damals sehr guten Kontakt zu einer WG gehabt, bei denen ich wahnsinnig viel abgehangen bin. Und einer hat in der Muffathalle in München, immer so Bühnenbau gemacht. Und da hatte Sony oder Activision, das ist auch, oder GT Interactive vielleicht, egal, auf alle Fälle die Activision, nicht GT Interactive, Activision eher, eine Pressekonferenz gehalten. Und die haben dann unter den Leuten, die da eben anwesend waren, sogar Promos verteilt mit 2 Leveln von Tony Hawk's. Vom ersten. Und das brachte er mit nach Hause in die WG. Und dann haben wir diesen, ich weiß nicht mehr genau, welche Level dabei waren. Auf alle Fälle war ein Level davon dieses
Der Hangar wahrscheinlich.
Nee, der erste Teil. Der zweite Teil war der Hangar mit dem Helikopter.
Ah, okay.
Im ersten Teil gibt es aber doch so eine Competition, wo du halt nur auf Punkte und dann kriegst du am Ende eben Bewertung von der Jury.
Es gibt in Teil 2 auch, tatsächlich.
Okay. Auf alle Fälle, beim ersten war es, war das eine von diesen Stages, die waren auf der Disc eben nur dieses Level. Und das haben wir in der WG immer Joypad rumgereicht, ein Run, wieder Joypad rumgereicht zum nächsten und immer nur auf Highscore. Und das ist so eine ganz selige Jugenderinnerung bei mir. Da war ich halt so 22, 23 und wir saßen in der WG. Es wurde geraucht, es wurde gesoffen, es wurde Metal gehört und dazu eben gezockt. Und ja, großartige Erinnerung einfach. Das ist so ein wirklich so ein Schlüsselmoment irgendwie auch, was mich mit Tony Hawk's verbindet. Und der Serie habe ich dann auch tatsächlich bis, ich meine, Underground 2 habe ich der Serie die Treue gehalten.
Bei mir
hat jeden Titel gespielt.
Bei mir hat es mit Teil 4 aufgehört. Teil 4 war der letzte, den ich aktiv besessen und gespielt habe. Aber nicht mehr auf der PlayStation. Ich habe Teil 3 und Teil 4 auf dem GameCube gespielt dann. Das weiß ich noch. Mhm. Und Teil 2 eben auch hier wegen Mangel an PlayStation auf dem PC. Aber das war, ja, das rauf und runter gespielt. Das war so ein besonderes Videospiel. Und ich habe auch den Game Boy Advance Teil gespielt, zum Beispiel in der isometrischen Ansicht. Das war auch top.
Stimmt, richtig. Das habe ich damals auch gehabt. Das war so für unterwegs, war das wirklich so der coole Fix an Tony Hawk's Spielen. Um noch auf Serien zu kommen, die alle ihren Ursprung auf der PlayStation 1 hatten. Silent Hill beispielsweise von Konami, die Antwort auf Resident Evil, die am Ende aber viel düsterer und noch viel kränker irgendwie war als Resident Evil selbst.
Ja, Resident Evil hat immer so ein bisschen sich mit dem Augenzwinkern genommen.
Mhm, und Silent Hill war halt wirklich harter Tobak und ich habe bei Silent Hill wirklich Angst gehabt, würde ich sagen.
Mhm.
Das war so ein, ich konnte Silent Hill irgendwann diese Stages, also wenn eben die es gewechselt hat und man war dann auf diesen, wo man auf diesen Metallgittern langgelaufen ist, eben quasi in dieser Hölle, sage ich mal, die man da gespielt hat, das fand ich so gruselig.
Ja.
Das hat mich fertig gemacht.
Mein Resident Evil hat ja auch sein, ist ja auch unheimlich, aber setzt halt viel auf Jumpscare und Erschrecken. Und Silent Hill, auch wenn es natürlich, Silent Hill ist nicht Jumpscare-frei, gar keine Frage. Aber Silent Hill macht eben sehr viel über den Psycho-Horror und über die Atmosphäre, ganz, ganz viel. Und das finde ich eigentlich, für mich ist das die interessantere Art von Horror.
Ja, finde ich prinzipiell auch. Es ist die irgendwie bessere Art von Horror, auch zum Spielen so. Aber ich packe das immer nur in ganz homöopathischen Dosen.
Ja, das kann natürlich auch sehr überwältigend sein, das ist ja gar keine Frage.
Richtig, richtig. Eine andere Serie noch, weil wir könnten heute, glaube ich, 4 Stunden über die PlayStation 1 reden.
Gar keine Frage.
Und uns würden die Spiele nicht ausgehen. Deswegen kürze ich es quasi immer so ein kleines bisschen, aber wirklich interessante Serien auch. Beispielsweise Siphon Filter. Gab es auch die ersten 3 Teile auf PlayStation 1 exklusiv. Habe ich Teil 1 und 2 auch sehr gern gespielt, wobei ich sie nicht besonders, im Nachhinein nicht besonders gut finde. Waren halt so Third-Person-Shooter mit einem Agenten. Ja, und ganz genau tief, worum es ging, kann ich nicht mal mehr sagen. Ist, denke ich mal, ein völliges Kind seiner Zeit.
Gab's
Hast du das damals gesehen?
Nee, aber gab es da nicht irgendwie jetzt ein Remake oder irgendwas? Also der Name Seifenfilter ist mir irgendwie in den letzten Jahren, Monaten irgendwann nochmal über den Weg gekommen. Ich wüsste jetzt nicht, woher. Keine Ahnung.
Also ich habe irgendwann mit Verwunderung gesehen, dass es ja sogar noch einen PSP-Teil und einen PS2-Teil gab. Aber da hatte mich die Serie schon komplett verloren. Mhm. Das habe ich dann nicht mehr weiter verfolgt.
Weißt du,
was ich...
Ja, nimm nach, sag du.
Eine Serie, die auch noch ganz groß wurde und wo ich die ersten beiden Teile sehr, sehr, sehr gut fand, war Medal of Honor. Und die habe ich tatsächlich vor 2 Jahren oder so, ja, 2 Jahre müsste es her sein, nochmal nachgeholt. Weil ich die, obwohl Ego-Shooter, und das ist eigentlich gar nicht so ganz mein Genre...
Das sagst du jedes Mal, Chris, aber du spielst mittlerweile so viel Ego-Shooter...
Schlimm, gell?
Das aber gut, nein, ist halt so. Dein Geschmack erweitert sich halt im Laufe des Alters.
Ja, ich hole halt einiges nach da, das stimmt. Und gerade aber die, also Medal of Honor und Medal of Honor Underground, habe ich beide auch durchgespielt gehabt, eben zur Zeit, als sie erschienen sind. War auch damals ein riesen Heckmeck, weil es eben in Nazi-Deutschland spielt und bedeutet, du wolltest ja eine ungeschnittene Version. Ungeschnittene Version hatte wieder Hakenkreuze. Die aufzutreiben in Zeiten vor Internet war irgendwie alles gar nicht so leicht. Aber beides sehr, sehr gute Spiele, die selbst heute noch gut zu spielen sind. Obwohl sie natürlich, My PlayStation 1 ist halt 3D-mäßig nicht so geil gealtert, kann man aber trotzdem noch sehr gut spielen, fand ich.
Ich habe mit Medal of Honor erst auf der PlayStation 2 dann Verbindung gehabt mit, ich glaube, Frontline war das eine und das andere war dann Rising Sun. Das waren die beiden, mit denen ich zum ersten Mal Medal of Honor wirklich Berührungspunkte hatte.
Ich habe das dritte tatsächlich auch noch, das Frontline, gespielt.
Das war das erste für die PS2, meine ich.
Mhm, genau, genau. Und Rising Sun habe ich dann aber nicht mehr gespielt. Da war dann, irgendwie war es dann vorbei. Ich mochte auch schon das Frontline nicht so gern.
Und mit dem Erscheinen der Xbox 360 und PS3 hat dann Call of Duty 3 dann im Endeffekt das abgenommen, was Medal of Honor früher war, war dann Call of Duty ab dem Zeitpunkt. Und dann hat der Medal of Honor nur noch Catch-up gespielt.
Richtig, und Medal of Honor hat sich da, mein Call of Duty war irgendwie immer so ein bisschen, ohne dass ich jetzt besonders viel Ahnung habe, aber Call of Duty hat sich meines Erachtens nach nie so ernst genommen wie Medal of Honor mit ihrem, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das war dieses zweite Medal of Honor auf der Xbox 360, wo irgendwie Krieg gegen Taliban, tralala und ich,
also,
das war mir alles zu ernst.
Call of Duty ist schon, schon eine Reihe, die sehr düster sein kann und sehr hart, mit sehr einschlägigen Momenten, die wirklich die einem wirklich Schaudern geben, aber es ist halt mehr dieses Michael Bay Popcorn-Kino. Ultimativ, logischerweise.
Ja. Auch eine Reihe, die ihren Ursprung auf der PlayStation 1 hatte, die jetzt aber komplett in Vergessenheit geraten ist, ist Legacy of Kain. Und das war aber auch so ein Spiel, damit konnte ich nicht so viel anfangen.
Oh, ich hab's gemocht.
Okay.
Ich hab's am PC, auch hier wieder am PC gespielt primär. Und es ist einfach halt so ein Genre, weißt du, so, das war jetzt nicht direkt ein Zelda-like, aber es geht so grob in die Richtung. Und das hat mir schon getaugt. Aber was lustig ist, obwohl ich weiß, dass es auf der PlayStation 1 seinen Anfang hatte und ich selber den PC-Teil gespielt habe, das verbinde ich aus irgendeinem Grund mit der Dreamcast, dieses Spiel.
Ja. Gebe ich dir recht, weil nämlich das dann das Legacy of Kain Soul Reaver, also der zweite Teil.
Das habe ich gespielt, Soul Reaver.
Genau. Das erste war ja dieses Blood Omen.
Das habe ich nicht gespielt.
Wenn mich nicht alles täuscht, war das ja eher noch Pixel Art und eher so wie ein Zelda quasi, nur in sehr dunkel, aber eben kein 3D-Zelda, sondern eher 2D. Und Soul Reaver war dann ja tatsächlich eben 3D in der Machart, wie halt auch in Majora's Mask. Oder
das habe ich gespielt. Soul Reaver habe ich gespielt. Nicht den ersten Teil in dem Fall, sondern Soul Reaver.
Und Soul Reaver war tatsächlich auch bei mir eher der Titel, den man mit Dreamcast in Verbindung gebracht hat.
Genau.
Als die bessere Variante war.
Dann meinte ich den. Weil ich weiß doch ganz genau, also für mich war das niemals Legacy of Kain Soul Reaver, sondern es hieß bei uns immer nur Soul Reaver. Und das, es war im Grunde in meinem Kopf auch der einzige Teil davon. Weißt du, was ich meine? Und ich weiß noch genau, wir haben viel Soul Reaver gespielt, weil das war auch auf irgendeiner Demo-Disc was drauf. Und dann gab es da irgendwann eine Demo von Soul Reaver, die haben wir ganz viel gespielt.
Das ist im Übrigen auch noch so ein Ding, weil du gerade Demo-Disc sagst.
Ja, habe ich aufgeschrieben.
Es gab so tolle Demo-Discs bei der PlayStation 1. Gerade für Leute, die das heutzutage nicht mehr so nachvollziehen können, weil ihr vielleicht zu jung wart. Es gab halt Zeitschriften und bei den Zeitschriften gab es einmal die Zeitungen, die exklusiv immer Demo-Levels von neuen Spielen dabei hatten und es gab Zeitungen, wo dann nur Videos drauf waren. Aber die Zeitungen mit einer Demo halt dabei, das war
Premium.
Grandios, kann man nicht anders sagen. Absoluter Premium-Content.
Die besten Demo, also es gibt so zwei Demos, die waren auf einer Disc, die haben wir wirklich viel gespielt. Und das eine war Bust a Groove. Das war ein Rhythm Fighting Game, wo du im Rhythmus Inputs eingeben musstest. Und auf derselben Demo-Disc war aber auch drauf Future Cop LAPD. Sagt es dir was?
Oh, ja, Logo.
Und,
ach, krass, okay.
Und du konntest, also das Spiel ist ja ein großartiges Koop-Game tatsächlich, Future Cop LAPD, aber die Demo war der Versus-Modus. Und der Versus-Modus war daher gesehen cool, jeder hat halt seinen Roboter, es ist so ein Sci-Fi-Game, für alle, die es nicht kennen, man spielt so einen Mech, den man aber auch transformieren kann in so einen Panzer oder Auto oder sowas. Und wie in einem modernen MOBA, wie League of Legends oder Dota, hat jeder Spieler eine Basis und da spawnen dann, da kann man dann so Fabriken bauen und dann spawnen da andere Viecher und laufen zum Gegner und man muss die beschützen und beim Gegner die Basis kaputt machen. Und das war so geil, wir haben das so viel gespielt, diese Demo.
Hammer, meine Lieblingsdemos war einmal diese von Tony Hawk. Und weil da gab es dann auch später Tony Hawk 2, gab es auch eine Zeitungsdemo nochmal. Und von Colin McRae Rally, was im Übrigen auch ursprünglich auf PlayStation 1 entstand. Die Colin McRae Rally-Serie wo du immer nur mit einem Auto quasi und keine anderen Fahrzeuge auf der Bahn immer nur um Bestzeiten gerast bist. Und da gab es auch eine Demo damals davon, die wir wahnsinnig viel in der WG gespielt haben. Und als nächster Titel, der mir gerade noch einfällt, die Tokka Racing Serie, also DTM Race Driver.
Oh, das sagt mir gar nichts.
PlayStation 1 war der Start. War ein super Rennspiel, wo du halt den zweiten Teil, den habe ich geliebt, den habe ich auch durchgespielt damals. Einfach ein richtig gutes Autorennen, wo du halt deutsche Tourenwagenmeisterschaft gefahren bist.
Was auch so ein Relikt aus der Zeit ist, gut, das war dann beim N64 auch und beim SNES auch noch bei mir schon Teil, aber das Ausleihen von Spielen bei Videotheken. Da verbinde ich auch viel mit der PlayStation, weil, wie gesagt, ich war dann eben auch am Wochenende oft bei meinem Cousin. Und gerade wenn ich bei ihm übernachten durfte, sind wir mal in die Bibliothek und haben geschaut, was es denn an Zweispielerspielen zum Beispiel gibt, die wir ausleihen können. Und so haben wir eben auch irgendwann mal dann die Vollversion von Future Couple APD mitgenommen zum Beispiel. Und ein Spiel, das wir da mitgenommen haben und das im Koop durchgespielt haben, war Am Jammer Lammy. Und das ist der Nachfolger von Parappa the Rapper, was ja im Grunde ein reines Singleplayer-Game ist und damals ja auch, das ist ja auch so ein Sony-Maskottchen, Parappa the Rapper. Und Am Jammer Lammy ist im Grunde das gleiche Spielprinzip, wo man eben Phrasen mit Button drückt. Also bei Parappa muss man Phrasen per Button-Kombination nachrappen im Rhythmus. Und bei Am Jammer Lammy spielt man E-Gitarre. Also da kommt irgendwie, wird was vorgegeben, so ein Riff, so und dann musst du es nachspielen und es gab eben einen Koop-Modus und mein Cousin und ich haben das geliebt, weil dann hat einer so seinen Riff verhauen und dann so, oh, jetzt musst du was gut machen, damit wir das Level schaffen und dann hängt man sich rein und dann feuert man sich gegenseitig an, das war mega geil.
Das Witzige ist, dass ich den Namen kenne, aber ich wusste bis gerade nicht, worum es in diesem Spiel geht.
Ja, jetzt weißt du es. Es ist ein Parappa the Rapper mit E-Gitarren.
Wie geil. Wie geil. Kennst du auch noch dieses, wie hieß das, Whip Ribbon?
Das, wo du die Musik-CD reinlegst und dann generiert es aus der Musik eine Stage, ja.
Genau.
Das war relativ simpel, das Game, aber war eine coole Idee.
Ja, das ist genau das Ding. Auf der PlayStation 1 wurden so viele Dinge noch ausprobiert. Das war halt Hit or Miss. Es gab ein paar Dinge, die waren einfach Quatsch. Es gab manche Sachen, die waren richtig gut. Da fällt mir zum Beispiel auch das Puzzlespiel ein, Cooler World, wo du mit diesem Ball immer durch ein Labyrinth rollst. Und dieses Labyrinth an sich kannst du aber eben auch in 90 Grad Schritten komplett in jede Richtung drehen. Es gab einfach absurd viele gute Spiele auf der PlayStation 1.
Ja.
Und ich würde fast sagen, wir beschließen es dennoch jetzt. Man könnte auch über jegliche Hardware reden, was die PlayStation 1 so geboten hat. Von Lightguns, über dass es eine Maus gab.
Oh mein Gott.
Über verschiedenste tolle Controller, die man kaufen konnte. Den DualShock-Controller, beziehungsweise den Vorgänger der wie hieß der denn? Das war quasi wie ein DualShock-Controller, aber
ohne Schock. Ohne Schock, ja. Genau. Boah, nur ganz kurz, mein Hirn hat sofort angeschlagen, du hast Lightgun gesagt und auch eine Demo, ich muss sofort an Point Blank.
Point Blank, genau.
Oh mein Gott.
Stimmt.
Was für ein leichtherziger Lightgun-Shooter einfach. Das ist.
Ich mochte allerdings Time Crisis 1 zum Beispiel. Das habe ich auch wirklich zu Tode gespielt. Wie viel, bis ich es irgendwann auch durch hatte. Weil eigentlich ist das Spiel nicht so umfangreich, wenn man weiß, was man tut. Wenn man es aber so quasi, es ist halt ein richtig schönes Arcade-Spiel.
Ja.
Leicht zu lernen, aber man muss sich wirklich anstrengen, um da komplett durchzukommen. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, von unseren Hörern, was verbindet ihr mit der PlayStation 1? Was waren so eure Lieblingsspiele, auf die man vielleicht nicht sofort kommt? Was habt ihr zur PlayStation 1 zu sagen? Fände ich super interessant, weil es eben so die Konsole ist, die wahrscheinlich gefühlt 95% unserer Hörer garantiert irgendwie schon mal gespielt haben.
So die Grenze zur Neuzeit.
Ja, irgendwie schon.
Ja, ist
so. Vielleicht liest man auch einen Titel, wo man denkt, Mensch, noch nie gehört. Würde mich echt interessieren, was man da so zutage fördern kann. Oder was es, wo ich vielleicht jetzt sage, Mai, das, ich denke, das ist eher Mist und jemand anders hat die absolut geniale Erinnerung an den Titel. Aber ich denke, in unserem Format, dass man so grob um eine Stunde diesen Podcast macht, kann man der PlayStation 1 schier nicht gerecht werden.
Nein, da müssten wir so ein Special machen über mehrere Tage oder keine Ahnung.
Ja, wenn das gewünscht ist und wir sind mit unserem Alphabet durch, was ja irgendwann passieren wird, kann man auch mal so Specials dann quasi machen. Ja. So wie das früher, die von Game One.
Wir fangen wieder von vorne an, Chris. Weißt du, das Alphabet war so gut, wir machen einfach Alphabet 2.
Aber es erinnert mich dran, wie hieß die Reihe, der Gregor von Game One, beziehungsweise halt Rocket Beans, die hatten schon vor circa 15 Jahren, waren das mit die ersten, die Podcast aufgenommen haben über Videospiele in Deutsch. Ich habe dummerweise, das ist ein ganz einfacher Ausdruck gewesen, der eigentlich total catchy ist, ich habe es aber vergessen. Ist ja auch egal. Auf alle Fälle haben die halt eine Podcast-Reihe gemacht und ich meine, da gab es damals auch 4 Folgen hintereinander nur zur PlayStation 1. Weil du einfach so viel Redebedarf hast, wenn es um die PlayStation 1 geht. Ja, und dann würde ich sagen, wir bedanken uns für unsere Patreoniken, die uns fleißig unterstützen. Ihr macht es möglich, dass wir sowas hier wie eben diese Folge veröffentlichen. Und mein Dank gilt dem Robin396,
dem Mike Hogenkamp.
Vielen Dank auch an David Mechler,
an Christian Schicho,
an Ser Yoga L,
an Michael Bormann,
an den Nightbert,
an The Real Sutefan.
Vielen Dank auch an Njam 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 Njam,
an den Arthur Fräse,
an den Machtbrock 22,
an JD1988,
an Ape Fiction.
Und mit 15 Euro dabei sind unter anderem Jannis Just,
der Pigeon,
und mit ganzen 25 Euro buttert rein Axel Swiss. Vielen Dank für euren Support.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir den Reigen rund um die PlayStation 1.
Ja.
Vielen Dank wieder für deine Zeit, Matthias.
Ja, ich bin schon gespannt, was wir jetzt nächstes Mal machen.
Q.
Ja, ich sag dir gleich, Chris, ich kann nicht eine Stunde über Q-Bert reden.
Sehr gut. Auf Q-Bert wäre ich gar nicht gekommen. Ich wäre auf Quarth gekommen, dieser Puzzler von Konami, den es auf dem Gameboy gab.
Also mein erster Gedanke gerade eben war, Chris, also das ist immer noch ein jugendfreier Podcast. Ich bitte dich, aber ich wusste gar nicht, dass es... Dann müssen wir tief in uns gehen. Ich glaube, ich hatte mal irgendwann... das war auch wieder so eine Verrenkung wie die Oha-Momente. Ah ja, genau, ich hab's gerade wieder gesehen.
Okay.
Wir können es ja teasen. Also ich habe ja vorgeschlagen, quasi Nachfolger.
Stimmt.
So Spiele, das die ist, im Grunde, ja. die vielleicht sowas, die eine Idee oder eine Reihe weitergetragen haben, aber nicht direkt den Namen tragen, zum Beispiel. Da würden mir ein paar einfallen, zum Beispiel.
Okay. Das können wir mal im Auge behalten, würde ich sagen.
Genau, sonst wird es halt Q-Bert und Quarf.
Genau. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Wir hören uns wieder im Juni.
Ja.
Und wie sagt der andere Podcast immer so schön, bleibt am Drücker. Das mag ich ganz gern. Aber ich werde es nicht übernehmen, das ist jetzt nur das eine Mal.
Okay. Bleibt am Drücker.
Bis demnächst. Tschüss.
Bis dann. Bye-bye.
Bye-bye.